Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Studio in Ravensburg. Ein herzliches Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Sie kennen das biblische Bild. In guten Zeiten Schätze sammeln für schlechte Zeiten. Also in Zeiten des Wohlstands dafür sorgen, dass es einem in schweren Zeiten nicht ganz so schlecht geht. Auch auf die Gesundheit bezogen funktioniert dieses Bild. In Zeiten der Gesundheit Kräfte und Energien sammeln für Zeiten der Krankheit, das könnte ein Werbeslogan Ihrer Krankenkasse bzw. Ihrer Gesundheitskasse sein. Unser heutiges Thema in der Lebenshilfe ist aber etwas anders formuliert. Schätze sammeln in Zeiten der Krankheit. Also nicht vor oder nach einer Krankheit, sondern während man in einer Krankheit drinsteckt. Wie soll das gehen? In Krankheiten ist man auf sich selbst zurückgeworfen. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, was auch eine Chance ist. Zum Beispiel die Frage, woher man seine Identität bezieht, die stellt sich oft selten, wenn es einem gut geht. Oder wenn man im Trubel des Alltags irgendwie so vor sich hin funktioniert, dann stellt sich die Frage kaum. Aber wenn man dann einmal nicht funktioniert, und in Krankheiten ist es so, man funktioniert dann plötzlich nicht mehr, und dann kommen Fragen auf, ja, die eigentlich sehr wertvoll sein können. Eine Krankheit ist oft ein Einschnitt ins Leben, oft auch eine Krise, die zu einer Chance werden kann. Die Frage ist, wie? Uns interessiert in dieser Sendung besonders natürlich auch die Dimension eines Lebens aus dem Glauben, der einem gerade in einer solchen Zeit Perspektiven vermittelt und auch mit konkreten Werkzeugen hilft, in Zeiten einer Krankheit Schätze zu sammeln. Für das Leben, für die Zeit nach der Krankheit, wie auch immer diese dann aussehen mag. Wie das aussehen kann, darüber sprechen wir mit jemandem, der mit Krankheiten ja durchaus vertraut ist, würde ich mal sagen. Zum einen ist mein heutiger Gesprächsgast eine Ärztin. Von daher kennt sie natürlich das Thema Krankheit aus ihrem Beruf. Zum anderen kann sie uns vielleicht noch mehr oder noch persönlich über dieses Thema erzählen, weil sie selbst immer wieder von Krankheiten in ihrem Leben betroffen war. Dr. Ute Horn, sie ist verheiratet, hat 7 Kinder, lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Sie ist Ärztin, Seelsorgerin, Bestsellerautorin und gefragte Referentin, zum Beispiel für Familienthemen oder auch für Lebensberatungsthemen wie das heutige Thema. Grüß Gott, Frau Dr. Horn.
Guten Tag, Herr Klose.
Jetzt habe ich ein bisschen erzählt, so dass Sie mit Krankheiten vertraut sind. Aber ich denke mal, dass die unsere Hörer und Hörer verstehen, um was es geht. Sollten wir ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Ein Einschnitt war ja, da waren Sie noch recht jung, da hatten Sie Herzprobleme. Können Sie da ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, ich war gerade fertige Ärztin, hatte also mein Studium abgeschlossen, hatte dann hier in Krefeld eine Ausbildungsstelle zur Hautärztin bekommen. Und war total glücklich, war jung verheiratet, als ich plötzlich nicht mehr richtig leistungsfähig war. Mein Herz stolperte, ich wurde kurzatmig und schweißig und ich sagte zu meinem Mann, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und er meinte, ach, du hast vielleicht zu viel gearbeitet, mach doch ein bisschen mehr Sport, dann kommt das schon wieder. Aber es kam nicht. Und dann wurde ein EKG geschrieben und man hat mich von jetzt auf gleich auf die Intensivstation geschickt und ich war erst 27 Jahre alt. Und man hat festgestellt, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Und so auf der Intensivstation liegend, an Schläuche angeschlossen, habe ich gefragt, was wird jetzt aus meinem Leben, wenn ich vielleicht nie wieder gesund werde? Wenn ich vielleicht keine Kinder bekommen kann? Wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann? Weil mein Mann und ich, wir hatten ganz klare Vorstellungen von unserem Leben. Er ist auch Arzt und wir wollten jetzt unsere Ausbildung machen, beide zum Hautarzt, dann eine Doppelarztpraxis aufbauen, 2 Kinder bekommen und den Menschen dienen. Das war so unsere Lebensvorstellung. Und jetzt lag ich da und dachte, was wird aus mir, was wird aus uns, wenn dieser Traum platzt? Mein Mann hatte auch sehr klar gesagt, dass ihm Kinder ganz, ganz wichtig sind. Und dass er gesagt hat, also ich heirate dich nur, wenn du auch bereit bist, mit mir zusammen Kinder zu bekommen. Und das Ganze war auf einmal nicht mehr auf festem Boden gegründet.
Gerade wenn man gesundheitliche Probleme hat, dann über Familie nachzudenken, ist ja dann gerade schwer, wenn man sagt, ich habe eben diese Herzmuskelschwächen. Sie hatten diese ja dann andauernd. Das war ja eine Zeit, glaube ich, über 18 Jahre, wo Sie mit diesem Problem zu kämpfen hatten.
Ja, das stimmt. Ich war erst also 4 Wochen im Krankenhaus, dann war ich 2 Monate zu Hause, dann habe ich Medikamente genommen. Ich wurde dann langsam wieder zurückgeführt in den Berufsalltag, was ich dachte, das schaffe ich nie wieder. Und dann schien es eine stabile Phase zu sein und dann haben wir gedacht, wir könnten die Medikamente absetzen zusammen mit dem Arzt. Da war ich dann, das waren dann 2 Jahre später und dann war die Frage natürlich auch Kinder ja, nein und der Arzt meinte, ja, könnten wir versuchen, dann bin ich schwanger geworden und in der Schwangerschaft im 5. Lebensmonat meiner Tochter dann im Bauch kam aber diese Herzrhythmusstörung massiv wieder und der Körper hat einfach diese den Doppelkreislauf nicht verkraftet und als meine Tochter geboren werden sollte, habe ich mich richtig auf meinen Tod vorbereitet, weil der Arzt sagt, ich weiß nicht, ob ihr Herz das schafft, so eine Geburt und wir müssen auf jeden Fall einen Internisten dabei haben. Stellen sich auf alles ein, dass wir kurzfristig einen Kaiserschnitt machen müssen oder Sauglocke oder Zangengeburt, alles kann auf sie zukommen. Also es war schon sehr dramatisch und als die Geburt losging, haben mein Mann und ich uns angeguckt und haben gesagt, okay, vielleicht hast du nachher keine Frau mehr oder kein Kind oder beides nicht. Es war schon sehr dramatisch, muss ich sagen. Aber die Geburt ging gut. Und nach der Geburt hörten die Rhythmusstörungen auf und wir dachten, boah, super, jetzt ist der Durchbruch da. Aber dann fing es einfach mal an, als wir im Urlaub waren und wir eine Bergwanderung gemacht haben. Und es war über 18 Jahre, war nie sicher, wann habe ich Rhythmusstörungen, wann nicht. Und das dauerte immer so zwischen 2 Wochen und dann die längste Zeit waren 8 Monate am Stück, dass ich nicht leistungsfähig war und meine Arbeit zu Hause nicht machen konnte, meine Kinder nicht selber versorgen konnte, in den Kindergarten bringen oder nicht. Aber trotzdem in dieser ganzen Zeit habe ich auch Schätze gesammelt, muss ich sagen. Also zum einen das, was Sie schon mal angesprochen hatten mit dieser Identität, dass ich gemerkt habe, ich bin auch kostbar, ich bin auch wertvoll, wenn ich Rhythmusstörungen habe, wenn ich krank bin. Wenn die Gesellschaft keinen Sinn in mir sieht und wenn ich vielleicht auch keinen in mir sehe, aber Gott hat doch immer ein liebendes Herz, ein liebendes Auge auf mich und sagt, du bist trotzdem kostbar und wertvoll, mein Kind. Und das habe ich in Zeiten dieser Krankheit für mich auch so verinnerlicht und erfahren. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
Gerade wenn natürlich so eine Situation ist, man ist im 5. Monat schwanger, Risikopatient, Risikogeburt, stellt sich dann trotzdem auch die Frage so nach dem, ja, also da kreist man ja um sich, da ist man ja quasi von Sorgen erfüllt. Da kann man ja gar nicht mehr frei denken. Oder ist es da gerade die Möglichkeit, sich über so einen Gedanken, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, auch den Kopf wieder frei zu bekommen?
Ja, also für mich war das schon so, dass ich gemerkt habe, der Einzige, der jetzt Halt in meinem Leben geben kann, ist Gott. Und ich habe dann auch so zu Gott gebetet, Gott, du stellst dich uns als Vater dar, aber wenn ich ehrlich bin, als Vater kenne ich dich gar nicht. Ich könnte vielleicht sagen, du großer, unbekannter Kleiderschrank, aber ich habe keine Vaterbeziehung zu dir. Und ich habe dann darum gerungen, habe immer wieder im Gebet ihn gesucht und gesagt, bitte zeig dich mir, offenbar dich mir. Ich muss wissen, dass du an mir, an meinem Leben Interesse hast und dass es einen Sinn macht, hier auf dieser Erde zu sein. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen Menschen gebetet und habe die Gewissheit bekommen, ja, dieser Gott, der sich uns als Vater darstellt, ist auch wirklich ein Vater für mich in meinem Leben und ich kann mich ihm anvertrauen im Leben und im Sterben. Und ich habe immer versucht, jetzt mein Leben nicht krampfhaft festzuhalten, sondern zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn es jetzt schon zu Ende sein sollte, mein junges Leben, dann wirst du den Sinn darin geben, auch wenn ich ihn nicht verstehe.
Jetzt waren Sie ja verheiratet, jung verheiratet. Sie hatten gemeinsam Pläne. War denn für Ihren Mann das nicht auch wichtig? Also natürlich war es wichtig, die Situation, war das für ihn vielleicht auch überfordernd, dass Sie plötzlich so in einer schwierigen Situation sind, vielleicht sogar gesagt haben, jetzt brauche ich dich. Oft ist ja so in einer Krankheit, fällt es einem schwer zu beten, da fällt es einem vielleicht gerade schwer zu sagen, ich werfe mich jetzt auf Gott, Hauptsache ich habe noch meinen Partner.
Ja, also für meinen Mann war das ganz schwierig und er ist dieser Situation auch eher ausgewichen und geflohen. Er hat dann in dieser Zeit sehr stark, ist er in sein Hobby hineingegangen, also das war Segeln und hat also ja auch gearbeitet als Arzt. Dann ist er oft nach Hause gefahren, hat dann noch versucht, den kleinen Haushalt zu machen und dann, wenn noch Zeit war, ist er in sein Hobby gegangen und wenn er zu mir kam, muss ich ehrlich gestehen und das darf ich auch sagen, also da sind wir übereingekommen, dass wir sowas auch erzählen dürfen zum Ermutigen von anderen. dass er mir in dem Fall keine Stütze war und er mir dann noch gesagt hat, wie furchtbar das ist, dass ich krank bin. Das war also für unsere Ehe eine ganz, ganz schwierige Situation. Das, was für uns beide sehr schön war, ist, dass er aber auch dann den Weg zu Gott gefunden hat und gesucht hat und wir gemerkt haben, wir kommen alleine mit unserer Kraft da nicht weiter.
Und dann war es für Sie die Chance, die Möglichkeit, wirklich zu Gott durchzuschalten und sagen, ich brauche deine Hilfe, ich werfe mich ganz auf dich zurück. Und das hat für Sie jetzt auch eine echte Kraftquelle bedeutet.
Auf jeden Fall.
Und nicht nur damals in Zeiten der Schwangerschaft der ersten, sondern in den nächsten 18 Jahren immer wieder. Sie haben ja dann, Sie wollten ja ursprünglich 2 Kinder haben, plötzlich, ich sage nicht plötzlich, aber es waren dann 7. Wie kam denn das?
Ja, also 2 Kinder war unser Plan und mein Mann hatte aber mit 3 geliebäugelt. Er kommt aus einer Familie mit 3 Kindern und ich aus 2. Und ich denke so, ohne drüber nachzudenken, macht man oft das nach, was man zu Hause kennengelernt hat. Und ich bin dann zu Hause geblieben mit den Kindern. Mein Mann ist weiter als Arzt tätig gewesen. Und wir haben dann auch in einer Familienarbeit mitgearbeitet, haben Ehekurse gehalten, Kindererziehungsseminare und so, und sage ich mal, so richtig auf den Geschmack Familie gekommen. Und wie schön das ist, was das für ein Vorrecht ist. Und ich habe so gedacht, so viele Menschen können keine Kinder kriegen und machen alles Mögliche, bezahlen ganz viel Geld, lassen viele Untersuchungen über sich ergehen, machen Hormontherapien und künstliche Befruchtung und so. Und wir wurden jetzt relativ leicht schwanger. Und wir wollen dann alles unter einen Hut bringen und auch noch arbeiten gehen und das und jenes. Und das ist mir mal so aufgegangen, dass ich dachte, wie kostbar ist das doch, dass wir Kinder kriegen konnten und dass wir sie jetzt auch zusammen großziehen können. Und dieser Wert der Familie, der ist uns immer deutlicher geworden. Und so haben wir auch immer mehr Freude an Kindern bekommen.
Dann nach 18 Jahren, das ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, haben diese Herzrhythmusstörungen dann aufgehört? War also mal eine gewisse Phase Ruhe im Topf?
Ja, aber das war hat nicht auf einmal aufgehört, sondern davor waren 8 Monate am Stück Herzrhythmusstörungen und die Ärzte, die haben wirklich fast aufgegangen und gesagt, wir haben keine Hoffnung mehr für sie, dass das irgendwann nochmal aufhört. Und es wurde aber zu dem Zeitpunkt geforscht und ein Arzt hat die Elektrokoagulation entwickelt. Das ist die Verödung dieser rhythmusstörungsauslösenden Herde im Herzen. Und dann hat man mich an diesen Arzt verwiesen, hat gesagt, vielleicht hat der noch eine Möglichkeit. Und da musste man auch wieder große Aufklärung über sich ergehen lassen, dass er sagt, ja, das ist, man muss sich das vorstellen, wie das Ausdrücken einer Zigarette im Herzen, so habe ich es erlebt. So weh tut das auch, weil es ohne Betäubung gemacht wurde damals. Aber es ist auch die Gefahr hin, dass wenn man halt jetzt zu viel wegnimmt, also diese Verbrennung zu stark ist, dass man dann auch daran sterben kann, weil so eine sogenannte Herzbeuteltamponade entstehen kann. Also wenn Blut austritt, dann kann das Herz nicht mehr schlagen. Also wir mussten schon auch da wieder sagen, okay, wir empfinden, dass das jetzt der richtige Weg ist, der einzige Weg, der uns vielleicht nochmal helfen kann, dass ich gar keine Rhythmusstörung mehr habe. Aber es ist auch wieder ein gefährlicher Weg, auch wieder die Möglichkeit, dass ich sterben kann. Und so sind wir dann da reingegangen. Aber ich durfte erleben, dass die Operation Erfolg hatte und dass ich dann wirklich von jetzt auf gleich gesund war und leistungsfähig war. Und ich weiß noch, wir haben unseren Kindern gesagt, wir fahren jetzt in diese Klinik und wenn der Daumen oben ist, wenn ich nach Hause komme, dann ist alles gut und wir fahren eine Woche später in Urlaub. Wenn der Daumen unten ist, können wir nicht in Urlaub fahren. Und als wir dann nach Hause kamen, ich werde es nie vergessen, wie alle Kinder auf uns zustürmten und ich hielt den Daumen nach oben. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche alles vorbereitet und sind nach Italien in Urlaub gefahren. Ich glaube, das war mein allerschönster Urlaub, den wir je gemacht haben. Und ich habe seitdem nie wieder was gehabt. Das ist also wirklich genial. Also
die Herzgeschichte ist dann wirklich Geschichte gewesen. Und ein Grund, warum wir heute die Sendung machen, ist aber, und das möchte ich auch noch ansprechen, bevor wir dann auch noch konkreter darüber sprechen, ja, was einem in so einer Situation helfen kann. Ja, letztes Jahr im Sommer plötzlich gab sich eine neue Situation in Ihrem Leben, auch gesundheitlich. Was ist denn da gewesen?
Ja, also ich hätte gesagt, 5 Minuten bevor das passiert ist, ich bin kerngesund, mir geht's super gut. Wir hatten ein traumhaftes Wochenende. Mein Sohn studiert in Holland Medizin und ist in einem Fußballverein und hatte die ganzen Holländer zu uns nach Hause eingeladen, dieses Fußballvereins, dieser Mannschaft, in der er ist. Es waren also 16 junge Leute. Und wir haben das ganze Wochenende miteinander verbracht, ganz viel Spaß gehabt, ganz viel Freude gehabt. Und sie wollten sich alle verabschieden, so gegen 4 Uhr am Sonntagnachmittag. Und ich wollte sagen, boah, was das ein Vorrecht gewesen ist, so Völkerverständigung live zu erleben. Und wollte mich bei dem ersten verabschieden und bekam auf einmal kein Wort mehr raus, bekam Luftnot. Dann bin ich kurz in die Küche gegangen, weil ich dachte, ach, vielleicht musst du nur was trinken oder mal einen Bonbon lutschen. Ging wieder zurück, wollte wieder ansetzen, was zu reden, konnte nichts reden und fing im Gesicht linksseitig an zu zucken. Und mein Sohn, der halt die Halbzeit seines Medizinstudiums hinter sich hat jetzt, schaute mich an, sagte, Mama, was ist mit dir? Irgendwas Furchtbares passiert mit dir. Komm, lass uns mal ins Wohnzimmer gehen. Und er sagte immer, rede doch, was ist denn? Und ich versuchte immer was zu sagen, aber konnte nicht. Und dann rief er meinen Mann und sagte, Papa, mit Mama passiert gerade was Furchtbares. Und dann sagte er, Mama, bitte vergib mir, aber ich muss dich fragen, weißt du noch, wer du bist? Weißt du, was wir heute für ein Datum haben? Und ich konnte halt nichts sagen. Und mein Mann kam mit dem Blutdruckgerät und hat aber den Blutdruck nicht messen können. Und dann sagte mein Sohn nur, Papa, ruf sofort den Notarzt, hier ist was ganz Furchtbares im Gange. Und dann kamen die beiden wieder. Ich hörte alles, kriegte alles mit, konnte auch alles formulieren, aber nichts sagen. Und dann sagte mein Mann noch, gib doch der Mama mal ein Blatt Papier und einen Stift. Vielleicht kann sie schreiben, wenn sie nicht reden kann. Und das habe ich auch bei meinem Vater mal erlebt. Manchmal kann man die Sachen nicht ausformulieren, aber man kann sie aufschreiben. Und dann habe ich aufgeschrieben, bitte betet für mich. Und dann sagte mein Sohn, Papa, da hätten wir doch selber drauf kommen können, oder? Dass wir als erstes mal Gott bitten, dass er hier eingreift und dass er der Mutter hilft. Dann kam der Notarzt und hat dann über 300 Blutdruck festgestellt. Und auf einmal konnte ich wieder was sagen. Meine ersten Worte waren, ich will nicht ins Krankenhaus. Ich will nicht schon wieder krank sein, weil ich war schon so viel und so oft im Krankenhaus. Ich will nicht. Und dann sagt er, Ihr Wille zählt hier überhaupt nicht. Wir fahren. Und hat dann halt, wie gesagt, über 300 Blutdruck festgestellt. Wir sind in die Klinik. Dort wurde dann ein MRT gemacht und man hat festgestellt, dass ich eine 3x4 cm große Gehirnblutung hatte. Ich bin dann natürlich sofort auf Intensivstation gekommen und dann ging es so weiter, dass 10 Tage später eine Kontrolle gemacht wurde von diesem MRT. Und dann hat man festgestellt, dass sich die Blutung überhaupt nicht groß verändert hat. Und dann haben sie nochmal genauere Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass es doch nicht nur eine Gehirnblutung war aufgrund eines hohen Blutdruckes, sondern dass da ein Gefäßtumor, ein Gehirntumor war. Und das war schon ein großer Schock. Als ich dann hochging, dann habe ich so gesagt, ach Jesus, ich habe eigentlich gedacht, dass ich meine Schwiegerkinder und Enkelkinder noch erleben werde. Aber wenn das jetzt eine Krankheit ist, die zum Tode führt, dann bitte hilf mir, diesen Weg zu gehen. Und auch was immer jetzt auf mich zukommt, ich lege einfach mein Leben in deine Hände. Das, was ich für mich als total befreiend erlebt habe, ist, dass ich in der ganzen Zeit keine Angst hatte. Ich war immer irgendwie wie in Watte gepackt. Ich hatte Frieden. Trotz dieser massiven Diagnose, und das war für mich schon alleine fast ein großer Schatz, den ich gesammelt habe, in dieser Krankheit zu erleben, dass man wirklich getragen sein kann, trotz so eines massiven Eingriffes.
Also ein Schock, der ja einerseits natürlich eine völlige Lebensüberraschung ist, aber in Ihrer Situation, die Sie ja das erlebt haben, was Kranksein bedeutet, auch was es als Folge haben kann. Manchmal denkt man sich, ja, wird schon alles gut gehen, aber Sie wussten ja auch als Ärztin, was da passieren kann, dass es eigentlich auch das Ende bedeuten kann. Ja, das finde ich dann schon ganz, ganz wichtigen Moment. In so einem Moment denke ich mal, wie wir es vorhin gesprochen haben, einerseits zu wissen, okay, meine Identität ist in Gott, das ist schon mal ein guter Boden, aber ich glaube, da braucht es dann irgendwie noch mehr, auch direkten Zuspruch. Haben Sie, ja, als dann die Familie gebetet hat und als Sie vielleicht selber auch das geschafft haben, der Situation ja offen zu sein, ja, haben Sie so eine Art persönlichen Zuspruch dann erfahren?
Ja, ich habe selber im Gebet immer wieder Gott gesucht und zum einen natürlich auch darum gebeten, dass ich Hilfe bekomme. Und das ist darin passiert, dass an unserer Klinik in Krefeld ein Neurochirurg war, der sich die Bilder anguckte und sofort wusste, was es war. Es war ein sogenanntes Kavernom. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn Gefäße wie so Weintrauben sich aufbauen und in diese einzelnen Weintrauben blutet es dann irgendwann hinein und dann bläst sich das so auf wie so ein Luftballon. Und das konnte man auch sehr schön im Bild sehen, dass es eine Begrenzung war wie so ein Luftballon und da drin war halt diese 3x4 cm große Blutung. Und sie hatte gedrückt auf Nerven, die meine Schlundmuskeln innervieren und deswegen konnte ich nicht mehr reden. Also es war sehr schön, alles zu erklären. Und dieser Arzt hat mich natürlich dann auch aufgeklärt. Macht man vielleicht bei Ärzten noch intensiver. Jedenfalls, ich war gut vorbereitet, was alles passieren konnte, wenn ich mich operieren lassen würde. Und das hat er mir angeraten. Er hat gesagt, Frau Horn, Sie werden das nicht aushalten, jetzt zu wissen, da ist eine Blutung passiert, die kann jederzeit wiederkommen und erfahrungsgemäß wird es wiederkommen. Wenn ein Kavernom einmal anfängt zu bluten, dann blutet es immer wieder. Und ich kann Ihnen nur raten zur Operation, aber die Operation ist nicht ohne. Sie werden in einem von 100 Fällen werden Sie bei der Operation sterben, in 5 von 100 Fällen werden Sie nicht mehr reden können und in 5 von 100 Fällen werden Sie halbseitengelähmt aufwachen. Das ist ein hohes Risiko. Außerdem läuft die Hauptader, die das Frontalhirn versorgt, durch diesen Tumor. Und wenn ich die erwische, dann werden sie auch sehr wesensverändert sein. Also schon sehr dramatisch, ob wir diesen Weg gehen können. Und als ich das so hörte, habe ich gesagt, gut, wir werden uns das überlegen. Und ich habe gesagt, ich würde gerne alle meine 7 Kinder vorher noch mal sehen, bevor ich mich operieren lasse. Das war am Donnerstag, als er uns aufgeklärt hat. Und dann haben wir am Freitag alle unsere 7 Kinder gebeten, das Wochenende sich freizuhalten bzw. zu kommen. Und sie sind auch alle da gewesen. Wir haben am Freitagabend uns dann im Krankenzimmer versammelt. Erst haben wir noch was Schönes gemacht. Wir haben Pizza gegessen und dann auch noch ein Fußballspiel geguckt. Es lief gerade die Europameisterschaft. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir euch was sagen. Und sie wussten schon, dass ich ja im Krankenhaus war, weil ich ja schon 10 Tage da war und dass es um einen Tumor ging. Und dann haben wir ihnen die Bilder gezeigt und haben ihnen das erklärt, haben ihre Fragen beantwortet und die Operation war dann für den Mittwoch drauf festgelegt. Und ich habe gesagt, ich würde euch gerne die Gelegenheit geben, dass ihr am Samstag jeder für eine Stunde oder Samstag und Sonntag jeder für eine Stunde zu mir kommt und wir nochmal über das gemeinsame Leben sprechen. Mir ist wichtig, dass, falls ich wirklich am Mittwoch sterben sollte, dass wir keine unbeantworteten Fragen zwischen uns stehen haben oder Unvergebenheit oder dass ihr sagt, boah, wenn ich das gewusst hätte, dass die Mama stirbt, dann hätte ich noch das und das mit ihr besprochen oder das hätte ich noch ausgeräumt oder da hätte ich noch gesagt, warum hast du damals so und so reagiert. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich sage, wir wollen den Versuch starten. Also unsere Kinder sind jetzt zwischen 17 und 29 Jahre. Wir wollen versuchen, da offen und ehrlich mit umzugehen.
War das schwer, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, so eine Stunde Zeit zu haben? Oder war das auch befreiend, auch für die Kinder?
Ich denke, zunächst haben sie schon gedacht, ach, was soll das? Und können wir nicht besser einfach Kopf durch und das wird schon alles gut werden, so wie wir das ja oft machen. Aber dann hat also der Erste, der gekommen ist, der hatte sich richtig gut vorbereitet und hat dann als Erstes die Frage gestellt, Mama, welchen Satz möchtest du mir mit auf den Weg geben, wenn du am Mittwoch sterben wirst? Einen Satz, den ich vielleicht mein Leben lang beherzigen soll. Da habe ich tief Luft geholt und dann habe ich gesagt, ja, ich wüsste einen Satz, den ich dir mitgebe. Und zwar benutze keine Menschen. Weder deine zukünftige Frau, noch deine Kinder, noch die Patienten, er möchte auch Arzt werden, noch Kollegen, benutze keine Menschen, sondern achte sie als Geschöpfe Gottes, als Gegenüber, so auf Augenhöhe. Und er guckte mich an und sagte, Mama, du weißt gar nicht, wie schwer das ist. Ich fahre im Moment so viel Zug und ich sehe so viele Menschen, die sich so asozial verhalten und die überhaupt nicht liebenswert sind. Und jetzt sagst du mir, ich soll sie alle achten und ich soll sie nicht benutzen. Das ist aber eine harte Aufgabe, die du mir gibst. Und dann hat er mich gefragt, Mama, wovor hast du Angst, wenn du an die Operation denkst? Ich kann dir schon mal sagen, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst, dass du nicht mehr meine weise Ratgeberin bist. dass ich dich nicht mehr kenne, dass du wesensverändert bist. Das fällt dich doch viel, viel schwerer, als wenn du sterben würdest. Wenn du hinterher nicht mehr meine Mutter bist, wenn ich dich nicht mehr kenne, das fände ich richtig schwierig. Und so haben wir miteinander gesprochen und geweint und uns in den Arm gelegen. Und jedes Kind hat die Frage gestellt bekommen, habe ich dich irgendwo verletzt? Müssen wir noch was ausräumen? Hast du was missverstanden? Oder? Und jeder hat mich gefragt, Mama, musst du noch Vergebung für irgendwas haben oder ich dir vergeben? Und das war ganz, ganz kostbar. Ein Kind hat mich gefragt, Mama, was willst du ändern, wenn du gesund aufwachen kannst? Und an dieser Frage arbeite ich immer noch dran rum. Was werde ich ändern? Also eine Frucht der Änderung ist zum Beispiel, dass ich den Sonntag wieder angefangen habe zu heiligen und am Sonntag keine Wäsche zu waschen, zu putzen und so weiter, sondern zu sagen, Gott hat diesen Tag als Ruhetag gesetzt und ich will ihn auch wieder als Ruhetag neu entdecken. Da muss ich sagen, da bin ich schuldig geworden an diesem Gebot Gottes. Das habe ich oft nicht beachtet.
Er hat also auch das Kind richtig gut nachgefragt. Das ist ja oft auch, dass Kinder da den Blick, der eigentlich einen guten Blick wirklich dafür haben. Aber ich denke mal, wir haben jetzt ja zwei Grundsituationen. Das eine war diese lange Herzproblematik und nochmal eine völlig andere Geschichte. Plötzlich eine Situation, ein Hirntumor, der entfernt werden soll, operativ. Also es gibt einen konkreten Termin. Und es ist eine sehr riskante Situation. Also zwei sehr heftige Situationen, aber auch durchaus unterscheidbar. Ich denke aber, eine Grundproblematik ist, ja, Sie haben es gerade wunderbar geschildert, Sie haben wirklich bewusst das Thema angesprochen, haben da hineingeschaut, der Wahrheit ins Auge geschaut. Das fällt ja ganz vielen Menschen schwer. Also gerade in so einer Situation eben, wie der eine Sohn hat ja gesagt, ja, lass uns doch einfach Augen zu und durch, lieber gucken. Wie schafft man es in so einer Situation wirklich offen, das Ganze anzuschauen? Geht es einfach so? Kann man das machen oder muss es einem auch irgendwie geschenkt sein?
Also ich denke bestimmt, dass es Menschen gibt, die offener sind, andere Menschen, die sagen, ich kann das einfach nicht. Also ich weiß, als ich noch als Ärztin gearbeitet habe, habe ich einer Frau sagen müssen, dass sie ein Melanom hat, also einen bösartigen Hautkrebs. Und dass es nicht gut aussieht, dass sie schon Metastasen-Tochtergeschwülste hatte. Und ich habe sie gebeten, mit ihrem Mann und ihrer Tochter darüber zu reden und sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die letzte Zeit jetzt füllen will. Und dann hat sie gesagt, Frau Dr. Horn, das schaffe ich nicht. Wenn Sie mir jetzt sagen würden, putzen Sie hier alle Fenster im Krankenhaus, würde ich sofort anfangen. Aber ich kann das nicht. Ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass Leute es nicht können oder auch nicht wollen, auch wenn Ehepartner einander begleiten zum Tod, dass sie sagen, bitte lass uns nicht darüber reden. Und ich fand das aber immer sehr traurig und ich habe eigentlich sehr früh schon gesagt, ich möchte das anders leben. Ich möchte da offen mit umgehen und der Tod gehört zum Leben dazu und auch Krankheit hat einen Sinn. Und es gibt Dinge, die kann ich nur in der Krankheit lernen. Also es gibt so einen schönen Satz, man kann Dinge durch drei Dinge lernen. Einmal durch Liebe, einmal durch Arbeit und einmal durch Leid. Durch Liebe kann ich lernen, dass ich angenommen bin, dass ich geborgen bin, dass ich wertvoll bin. Durch Arbeit kann ich zum Beispiel lernen, dass ich Disziplin brauche, dass es fantastisch ist, etwas geschafft zu haben, etwas gebaut zu haben, etwas aufgebaut zu haben. Aber auch im Leid kann ich kostbare Dinge lernen. Zum Beispiel Freundschaft, getröstet werden, angenommen sein. Das ist also Dinge, die man wirklich nur im Leid lernen kann. Oder auch diese tiefe Zusagen immer, die Gott gibt. Also Sie hatten ja am Anfang gefragt, ob ich durch Gott auch konkret was erlebt habe. Und wir haben das nun sehr öffentlich gemacht, in Anführungszeichen. Also haben unsere Freunde, unsere Verwandten mit hineingenommen in die Krankheit. Es gibt auch Menschen, also ich kenne auch jemanden, der hat Krebs gehabt und das weiß keiner. Es weiß, die Geschwister wissen es nicht, die Eltern wissen es nicht, die Arbeitskollegen wissen es nicht. Er hat gesagt, das soll niemand wissen. Und mich befremdet das, aber ich akzeptiere das. Aber wir haben es halt nicht so gehandhabt. Wir haben unsere Verwandten, unsere Freunde mit einbezogen, haben gesagt, so steht es. Mein Mann hat sich abends oft hingesetzt und hat dann noch ein paar Zeilen geschrieben, hat dann einen Brief verschickt. Und dann haben auch Menschen darauf geantwortet, haben mit sich eingeklinkt in die Gebetskette, haben für mich gebetet. und haben mir auch ab und zu mal was geschickt, wo sie dachten, dass Gott das für mich ausgesucht hat. Also ein Mann hat zum Beispiel geschrieben, der schon über 80 ist und eigentlich gar keine Briefe schreibt, aber er sagt, er hat so viel für mich gebetet und auf einmal hätte er so immer wieder an Johannes 15,2 denken müssen. Da steht, jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und da hat er gedacht, das ist doch genau die Situation von der Ute. Sie hat schon viel Frucht gebracht, hat schon Bücher geschrieben und Vorträge gehalten. Und im Moment ist eine Zeit da, wo sie zurückgeschnitten wird, wo sie gereinigt wird. Und aber wozu? Um mehr Frucht zu bringen. Da lag eine ganz große Hoffnung drin, dass mein Leben hier noch nicht zu Ende ist. Oder eine andere Frau schrieb mir, sie müsste immer wieder an Psalm 118,17 denken, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen. Und das ist ein Stück weit auch das, was ich jetzt hier in der Sendung mache. Ich verkündige des Herrn Werk, das er an mir getan hat, was ich erfahren durfte. Und das, was vielleicht am eindrucksvollsten auch für mich war, ist, also am Mittwoch sollte ich operiert werden und am Montagmorgen kommt die Putzfrau zu mir rein, die hat jetzt schon eine Woche bei mir geputzt. Ich habe noch nie ein Wort mit ihr gesprochen. Und ich hatte an dem Wochenende die Bilder von den Kindern aufgestellt und auch einige Bibelverse. Und sie guckt mich an und sagt, in welche Gemeinde gehst du? In welche Kirche gehst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe in die und die Kirche. Und am Mittwoch werde ich an einem Gehirntumor operiert. Und sie sagt, das weiß ich. Und ich dachte, eine Putzfrau weiß, dass ich operiert werde, das passt eigentlich nicht. Und außerdem, warum duzt die mich? Und dann sagt die, seitdem du hier liegst, muss ich jeden Tag intensiv für dich beten. Und heute Nacht, also von Sonntag auf Montagnacht, hat Gott dreimal zu mir gesagt, geh zu dieser Frau und sage ihr, ich kann ihr die Operation nicht ersparen, aber sie wird gesund aufwachen. Dreimal hat unser Gott das zu mir gesagt. Glaubst du das, dass ein Gott mich benutzen kann, um dir das zu sagen? Und ich war wirklich wie gelähmt. Ich saß da in meinem Bett, ich starrte sie an, ich guckte, ich wollte kaum glauben, was ich hörte. Und sie strahlte mich an, sie war sonst eigentlich sehr traurig immer und sagte, ich gehe nicht eher raus hier, bevor du sagst, du glaubst mir. Und dann habe ich so fast halbherzig gesagt, ja, ist gut, ich glaub dir. Und dann sagte sie, und ich werde die ganze Nacht, bevor du operiert wirst, für dich beten. Und das war echt unglaublich. Ich saß da in meinem Bett, ich sag, Gott, das ist ja nicht zu fassen. Du lässt eine Putzfrau hier putzen, die mir sowas sagt. Und dann wurde ich operiert und am nächsten Tag ging ich auf dem Flur schon spazieren. Da kommt diese Putzfrau auf mich zugelaufen, umarmt mich und sagt, siehst du, unser Gott hat Wort gehalten. Er hat mir gesagt, dass du gesund aufwachst. Und guck mal, du kannst alles bewegen, du kannst reden, du kannst laufen. Ist unser Gott nicht großartig? Er hat dich bewahrt. Und dann sagte sie noch, und jetzt sage ich dir noch was, ich bin nur zur Aushilfe hier. Ich arbeite gar nicht hier auf der Station, aber man hat mich für 2 Wochen hier hochgeschickt. Und ich glaube, dass das für dich war.
Das ist sehr bewegend, ein sehr schönes Zeugnis. Und Ihr Wunsch, Frau Dr. Horn, ist ja auch, Leute zu ermutigen, die uns jetzt zuhören und sagen, ich bin vielleicht in so einer Situation, die ich kenne, jemanden, der in so einer Situation ist und eine Leitsituation hat, vielleicht auch konkret eine Krankheitssituation, dass dort Hoffnung, Ermutigung stattfinden kann, dass man in so einer Zeit Schätze sammeln kann. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist, Frau Dr. Horn, das in dem Moment auch anzunehmen, weil es geht einem ja vielleicht auch nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, ob Sie Schmerzen hatten im Kopf oder so. Ja. Sie haben auch gesagt, Sie so ein bisschen halbherzig, Sie haben es angenommen. Aber vielleicht konnten Sie es auch erst im Nachhinein wirklich schätzen, was die Frau zu Ihnen da gesagt hat. Es ist ja auch ein gewisser Druck, der erzeugt wird, wenn man da so positive Worte bekommt, du wirst geheilt werden und man fühlt sich in dem Moment ja gar nicht so. Schafft es einem dann in dem Moment Freude, Ermutigung oder ja, fordert es einen auch besonders heraus?
Es fordert einen schon heraus, weil die Tatsache sieht ja erstmal schlecht aus und mau und man denkt, na gut, kann ja auch schief gehen. Und ich dachte auch, welcher Mut von so einer Frau, mir sowas zu sagen. Und sie muss schon viel mit Gott erlebt haben, dass sie den Mut hat und die Gewissheit, dass es wirklich Gott war. Das ist ja auch so. Also mein Mann, der sagt immer so gerne, Der Noah hat nicht bestimmt sofort von Gott den Auftrag gekriegt, eine riesengroße Arche zu bauen. Der hat erst viele kleine Archen vorher gebaut, bevor er fähig war, von Gott diesen Auftrag zu bekommen. Und so, glaube ich, ist das bei uns im Leben auch. Bevor ich sowas glauben kann, sowas Großes, habe ich schon viele, viele kleine Erfahrungen mit Gott gemacht und weiß, ja, es gibt einen Gott und er hat einen Sinn in dem Ganzen. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass in unserer Gemeinde zur gleichen Zeit eine junge Frau mit 20 Jahren an einem Gehirntumor gestorben ist. Und an dem Tag, als ich aus der Rehabilitation rauskam, war ihre Beerdigung und ich bin da hingefahren. Und ich habe wirklich die ganze Zeit immer gedacht, das könnte auch meine Beerdigung sein. Warum muss, oder ich habe es aber auch so formuliert, oder darf diese junge Frau sterben? Warum muss oder darf ich weiterleben? Und in dieser Gewissheit lebe ich auch. Es ist auch ein Vorrecht, sterben zu dürfen, bei Jesus jetzt leben zu dürfen. Zumindest wir Christen haben ja eine Hoffnung, dass wir bei Jesus sein können und dass es wunderbar dort ist. Und von daher ist es immer auch eine Frage der Sicht und dass diese Welt hier nur eine gewisse Zeit für mich lebenswert ist. Und danach kommt eine andere Welt. Es ist ja nur wie die Verwandlung von einem Schmetterling, von der Raupe zum Schmetterling. So denke ich auch. Unser Leben hier auf dieser Erde und dann geht das Leben ja im Himmel weiter. Ich sterbe ja nur von meinem Körper her, von der Hülle her, aber ich werde ja weiterleben. Und ich möchte immer so leben, praktisch mein Kopf im Himmel und meine Füße auf der Erde. Ja, also mit dieser Gewissheit einfach im Herzen, dass Gott mich hier für eine gewisse Zeit auf dieser Erde hat und das Leben aber dann weitergeht. Und in der Predigt bei dieser Beerdigung von diesem 20-jährigen Mädchen sagte der Prediger, ich habe keine Antwort darauf, warum junge Menschen sterben müssen, warum sie jetzt mit 20 schon sterben muss an einem Gehirntumor. Aber ich glaube, dass jeder Mensch eine gewisse Zeit hier auf dieser Erde ist. Und sie hat wohl ihren Lauf auf dieser Erde schon vollendet und Jesus hat sie heimgeholt. Und ich dachte dann so für mich, ja, und offensichtlich habe ich meinen Lauf auf dieser Welt noch nicht vollendet. Deswegen bin ich noch hier. Das ist meine einzige Erklärung. Ich habe keine Erklärung, warum bin ich jetzt gut aus dieser Operation rausgekommen und andere nicht oder warum mussten andere sogar sterben. Aber ich habe eine ganz tiefe Gewissheit in mir, dass ich alles, was ich hier erleben will, möchte ich aus Gottes Hand nehmen.
Und diese Warum-Frage, die kann einen natürlich fertig machen, wenn man nicht auch so eine Gewissheit hat, dass man sich doch letztlich vertrauensvoll fallen lassen kann in Gottes Liebe, dass er es gut mit uns meint. Weil dann kommt die Warum-Frage, glaube ich, stellt sich irgendwann jeder. Und auch keiner kann sie wirklich beantworten, denn das werden wir erst erfahren, wenn dann alles offen vor uns liegt, eben auch nicht in diesem Leben. Aber also dann eben nicht zu verzweifeln in Zeiten einer Krankheit oder in Zeiten einer vielleicht Sterbensphase sogar, sondern dann auch diese Gewissheit zu erfahren, von der Sie uns gerade erzählen, Frau Dr. Hahn. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute das Thema Schätze sammeln in Zeiten der Krankheit. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin und Buchautorin. Ein Buch, das sie geschrieben hat, heißt Meine Krise, Gottes Chance. Und in dem Buch geht es um allgemeine Lebenskrisen. Und heute haben wir ganz konkret das Thema Krankheit, was eine große Lebenskrise sein kann. Denn mit einer Krankheit kann das ganze Leben über den Haufen geworfen werden. Und wie es da möglich ist, eben auch neu anzufangen, sich zurückzubesinnen auf den eigentlichen Wert und all diese Dinge, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen in dieser Sendung und kommen nun gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und wir haben eine erste Hörerin. Grüß Gott.
Gott, bin ich auf Sendung?
Ja.
Ja. Ich habe leider gerade erst eingeschaltet vor einem Moment, aber ich habe den Rest noch mitbekommen mit der Putzfrau und dass die Sache gut ausgegangen ist. Was mich da so beeindruckt hatte, war und was ich auch immer so empfinde, diese kleineren Dinge, die der liebe Gott uns so wie Wunder erleben lässt. zum Guten, dass die uns vorbereiten, hat die Frau Dr. Horn gesagt. Und das glaube ich auch. Wenn wir die kleinen Dinge so richtig, was heißt kleine Dinge? Kleine Dinge gibt es eigentlich nicht. Aber wenn wir diese alltäglichen Dinge schon in der Vorsehung, wenn ich so sagen soll, empfinden und oft als gut empfinden und auch nicht übergehen in unserer Dankbarkeit jetzt mal, dann glaube ich wirklich, dass wir vorbereitet sind, wenn was Schlimmeres kommt, sage ich jetzt einfach mal. Das hat sie so schön gesagt und so empfinde ich das auch immer. Das sage ich auch meinen Kindern immer. Der liebe Gott gibt uns so vieles in den alltäglichen Dingen, wie soll er uns in den großen Dingen nicht auch das Beste geben?
Ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Ja, bitte.
Schöne Bestätigung. Frau Dr. Horn, können Sie gerade noch was dazu anfügen?
Ich lese jetzt auf und höre am Radio weiter.
Vielen Dank, ja.
Ja, also ich habe so als Lebensmotto, Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Ich will dankbar sein in allen Situationen und gucken, was Gott daraus macht. Und ich will die Oase in der Wüste sehen und nicht die Wüste, obwohl die Oase viel kleiner ist als die Wüste. Aber ich will diese Oase sehen. Und auch wenn ich im Krankenhaus liege, will ich dankbar sein für den Menschen, der mich besuchen kommt, für die Blumen, die ich geschenkt kriege, für die Freundlichkeit der Schwestern und Ärzte. Und ich will sie segnen und ich will für sie beten. Und ich glaube, das hat mein Leben sehr stabil gemacht.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema: Schätze sammeln in Zeiten der Krankheit. Grüß Gott, Frau Romero aus Saarbrücken.
Gottes Segen für euch. Die Sendung hat mich wirklich erwischt, weil ich liege im Bett. 10 Tage bin ich mit Antibiotika und heute ist alle 4 Stunden Tablette und ich habe den Nachtzehrt durchgemacht. Im März letztes Jahr war ich noch im Krankenhaus und ich hatte dasselbe Erlebnis mit einer Putzfrau. Das hat mich die Tränen wieder in die Augen gebracht. Die Dame war ein Engel auch so für mich. Ich habe das wunderbar erlebt, wie sie das in dem Moment, man gibt keine Hoffnung nach dem Unfall und so ein Mensch kommt mit so einer Freude und man merkt, die Frau kann noch nicht richtig putzen. Mhm. Sie ist wirklich nicht Putzfrau. Das war nur ein Zufall, dass sie da war für mich. Und das ist so ein Geschenk Gottes, so Menschen wirklich wie Engel, die werden geschickt. So ist diese Sendung für mich heute wie ein Engel, weil ich liege so allein im Bett und ich war so letztes 2 Wochen mit einem kranken Christ, der ein bisschen in Zweifel ist. Ich glaube im Moment nicht so viel und es scheint, dass ich mich angesteckt habe. Ich habe Zweifel gehabt, ob mein Glaube nicht so stark war mit dem, warum ich krank geworden bin. Und jetzt verstehe ich ein bisschen besser mit diesem Rebe. Das muss man mehr Früchte geben. Das hat mir richtig gut getan. Ich danke Sie so herzlich.
Frau Romero, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und alles Gute für Sie. Gute Besserung, dass Sie auch bald wieder aus dem Bett herauskommen können und auch die Antibiotika eben dann auch wirken und absetzen können. Vielen Dank.
Danke sehr.
Also dieser Einschnitt, Frau Dr. Horn, also Sie haben jetzt auch das Bild genommen, man wird dann beschnitten, diese Frucht, die beschnitten wird. Das ist ja in dem Moment, wie es Frau Romero gerade auch erzählt, ist schwer. Aber wenn man dann so eine Ermutigung zugesprochen bekommt, das tut gut, oder?
Auf jeden Fall. Und auch gerade wie jetzt im Bett zu liegen und nichts anderes tun zu können, dann wird man vielleicht auch wieder neu ausgerichtet. Auch neu ausgerichtet auf Gott, den man im Alltag vielleicht doch oft manchmal auf die Seite schiebt und alles selber machen will. Und ich habe mal einen Satz gelesen, Gebetslosigkeit ist die höchste Form des Stolzes. Also wenn ich denke, ich schaffe das alles alleine, ich glaube, dann ist Gott auch sehr traurig, weil er will uns ja auch helfen. Auf der einen Seite will er uns zu starken, reifen Persönlichkeiten machen und sagen, du wirst Größeres tun als ich, hat Jesus gesagt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch diese Abhängigkeit, in der wir leben. So wie Jesus sagt, ich habe eigentlich nichts getan, außer das, was ich meinen Vater tun sah. Und in diesem Raum bewegen wir uns. Und ich denke, es ist schon wichtig, immer wieder auch ausgerichtet zu werden auf ihn. Und ich habe das wirklich in Krankheiten immer wieder erlebt, dass ich Gottes Nähe da sehr, sehr deutlich gespürt habe. Das andere vielleicht noch, was mir gerade noch so als Gedanken kam, ist, dass ja wir in unserem Land beobachten, dass doch immer weniger Menschen Zugang zum Glauben haben, in die Kirchen kommen. Und die Frage ist, wie kommen wir zu den Menschen? Und ich habe manchmal so gedacht, vielleicht hat Gott mich auch ins Krankenhaus geschickt, um dem oder dem oder dem von ihm zu erzählen. Und es gab keine andere Möglichkeit. Und wäre ich bereit, auch, sage ich mal, ein Stück weit in das Krankenhaus zu gehen oder ins Gefängnis oder dass er jetzt, wobei Gefängnis jetzt halt eher als Besucher, um Menschen von ihm zu erzählen, weil sie halt von sich aus nicht kommen würden. Das fand ich auch mal einen sehr interessanten Gedanken, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen zu mir kamen, von mir gehört haben, wie ich durch diese Krankheit gegangen bin und ganz viel Mut gefunden haben. Und das wäre halt nicht passiert, wenn ich nicht krank geworden wäre. Eine Frau sagte auch, du bist wahrscheinlich nur wegen mir krank geworden. Ich musste das jetzt mal so hören. Also das ist vielleicht auch noch ein Warum, dass Gott mich vielleicht fragt, wärst du auch bereit, krank zu werden, damit die und die und die Menschen von mir hören? Vielleicht eine etwas gewagte Frage.
Ein gewagter Gedanke, aber ja, ich glaube, hat man früher schon öfters darüber nachgedacht. Heute wird man das Thema eher ausklammern.
Ja.
Also von daher, gut, dass es noch angesprochen worden ist. Frau Sommer aus dem Raum München, grüß Gott.
Ja, grüß Gott einander. Ich möchte auch noch ein Glaubenszeugnis geben. Das wird wahrscheinlich vielen Kranken helfen und ich hoffe, dass sie im Glauben dann ganz stark werden, wie es mir auch gegangen ist. Ich hatte Autoimmunerkrankungen, hatte eigentlich nur mehr einen Monat zu leben. Und mein Sohn ist kurz danach auf Chur gekommen, auf diesen Bodenberg, wo die heilige Hildegard gelebt hat. Ich kannte den Berg und er sagte, Mama, was soll ich dir mitnehmen? Dann habe ich gesagt, du, nimm mir einfach eine Rose mit. Das war gerade im August, nimm mir eine Rose mit, wo die heilige Hildegard ihre Zelle hatte. Und das hat er dann auch gemacht und er ist nach 3 Wochen heimgekommen und er hat es aber vergessen, dass es im Koffer hatte. Und nach 3 Tagen sagt, mein Gott, Mama, jetzt habe ich die Rosen vergessen zum Rausnehmen. Und ich sage, mach schnell auf, schau mal nach. Da waren die ganz frisch. 3 Rosen hat er mir mitgebracht, die habe ich heute noch getrocknet. Und die waren ganz frisch und wir haben es gleich in die Vase gestellt. Und es wird keiner glauben. Die haben angefangen, nicht nur Blätter zu bekommen, sondern auch Knospen. Und ich habe sie jeden Tag angeschaut und habe gedacht, das ist das Zeichen, du wirst es schaffen, du wirst weiterleben. Gott gibt dir eine neue Chance im Leben und du darfst deine Kinder wahrscheinlich aufziehen. Du musst es nicht abgeben an andere. Und es war für mich so eine Kraftquelle. Und jetzt ist es so, ich habe noch viele Glaubensprüfungen hinter mir. Und auch viele Krankheiten hinter mir, weil das ging ja nicht so von heute auf morgen, dass ich gesund geworden bin oder jedenfalls so, dass ich wieder leben kann. Und da habe ich vielen, vielen Menschen Mut machen können und aufbauen können. Und ich fahre jede Woche mit dem Zug und dann erzähle ich von Gottes Größe. Und ganz viele Menschen habe ich jetzt schon, die ich betreue und die alle sagen, also das Glaubenszeugnis und was sie alles erlebt. Und das hat mich so gestärkt. Eine hat gesagt, du, ich habe total meinen Krebs weg. Ich habe so eine Stärkung bekommen. Und ich glaube, das hat mich Gott einfach hergenommen als Werkzeug, weil er weiß, dass ich eigentlich immer in seinem Dienst gerne gearbeitet habe. Und das wollte ich allen ans Herz legen, auch dieser Frau, die jetzt krank im Bett liegt. Haben Sie Mut, glauben Sie immer an das Gute. Ich habe immer an das Gute geglaubt. Und ich sage immer, wenn Gott das will, dass ich zu ihm komme, dann wird es so sein, dann kann ich es sowieso nicht ändern. Aber was ich ändern kann, meine Gedanken ins Positive zu richten und zu sagen, es wird gut werden. Und meine liebe Tochter, muss ich sagen, ist auch so ein Glückskind. Die hat immer gesagt, Mama, es wird alles gut. Gott macht alles gut und es ist alles gut geworden. Die Kinder sind sehr charaktervolle Menschen geworden, haben einen guten Beruf, machen mir keinerlei Sorgen, haben mir keinerlei Sorgen gemacht. Und da denke ich immer, der liebe Gott führt das alles. Man muss sich nur ihm ganz anvertrauen, ihm ganz die Führung überlassen. Dann wird's gut. Das wünsche ich euch allen. Mhm.
Frau Sommer, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Zeugnis. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, und dann möchte ich gerne noch den Herrn Wenzel mit reinnehmen aus Aschaffenburg. Grüß Gott, Herr Wenzel.
Grüß Gott. Der schöne Vortrag von der Frau Hahn, Dr. Hahn, hat mich sehr beeindruckt. Und mich an mein eigenes Leben erinnere. Ich bin jetzt schon über 70 Jahre alt und blicke auf ein Leben zurück, wo viele Krankheiten eine wichtige Rolle gespielt haben. Schon als Kind hatte ich immer Infekte, musste, wenn andere draußen spielten, im Bett liegen bleiben. Und es ging das ganze Leben so weit, im Beruf wurden immer wieder Pausen notwendig. Und ich habe dann gemerkt, man kann sich dann, wenn man so da liegt, an einem Infekt, man hat keine Schmerzen, nur ein bisschen Fieber, Schweiß, darf nicht raus, ist gefährlich. Herz-Innenhautentzündung hatte ich mal längere Zeit, das kam immer wieder in der Richtung. Und da kann man sich furchtbar langweilen. Aber man kann auch anfangen, sich Gedanken zu machen und kann dann auch mit Gott in ein Gespräch kommen, selbst wenn passiert. Am Schluss war aber die Krankheit einmal so schlimm, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich glaube, das ist toll, wenn es kommt, sterbe ich. Wenn du willst, ich soll noch ein bisschen weiterleben, dann musst du dir was einfallen lassen, die Ärzte wissen nicht. Mein letzter Arzt ging schon gar nicht mehr ins Ziel, weil er Angst hat, ich habe einen Killer-Virus und er wollte nicht sterben, der Arzt. Ja, und ich persönlich habe jetzt abgeschlossen, habe gesagt, lieber Gott, wenn ja. Dann kam mein Bruder, es war ein Missionar aus Afrika, machte Besuche, brachte ein Buch mit, willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Der Titel ist nicht wichtig, die Methode auch nicht so wichtig, nur dieses Buch hat genau das Rezept für meine gesundheitliche Schwachstelle dargestellt. Ich habe das dann angewendet und habe da an eigentlich keine Krankheit mehr gehabt. Das ist schon mehr als 10 Jahre her. Ich habe gemerkt, Gott hat mein Gebet erhört. Und jetzt frage ich natürlich, warum, lieber Gott, hast du mich so lange zappeln lassen? Das ist also auch ein Rätsel. Und etwas später gab es noch etwas dann. Ich habe mein ganzes Leben lang eine sehr schwierige personale, persönliche, tiefgehende Schicksalsfrage gehabt. Wir konnten niemand, kein Arzt, kein Priester, die besten Leute, die ich konsultiert habe, eine Antwort geben. Und nun habe ich nach dem gleichen Muster weitergemacht. Ich habe gesagt, lieber Gott, das kannst nur du lösen. Ich schmeiß dir jetzt, weil ich alt genug bin, den Krempel hin. Ich mache da nicht mehr weiter. Bitte mach du das. Und dann kam zu mir kurz danach ein Mann aus der charismatischen Erneuerung, den hatte ich nie gesehen. Er hatte irgendwo von einem Brief gehört, dass ich Probleme habe. Er lässt sich von mir meine Geschichte kurz erzählen und sagt, ich weiß, was es ist. Dann fängt er an und spricht Vorfahrenschuld, die gelöst werden muss. Man muss das und das beten. Man muss ihn die Vergebungsbereitschaft realisieren. Und ich soll das und das machen. Dann ging er fort und ich habe gesagt, wunderbar, aber gemacht habe ich nichts, weil ich gesagt habe, bei mir ist doch hoffenmals vergebens. So ist ein Missbrauch geworden in meinem Leben, bezüglich dieser Frage. Und nun kam er jedes Vierteljahr wieder und das 2,5 Jahre. Und dann habe ich einmal einen guten Tag gehabt, bevor ich ins Bett gegangen bin abends. Und ich war schon im Bett, Licht aus, denke ich, könnte auch mal das beten, was er macht. Und das will ich tun. Im nächsten Augenblick begann Gott, mir die Problematik zu erklären und mir den ganzen Sinn von dem ganzen Kreuz, was ich da hatte, zu erklären. Und ich habe gemerkt, meine körperliche Krankheit und meine furchtbare Problemlage, die ich hatte, die hat einen wirklichen Sinn und mein ganzes Leben war nur eine Probe, ein Test, ob ich im Vertrauen auf Gott weitergehe. Denn alles stand so, dass man verzweifelt und aufgibt, weil alles genau diametral anders gelaufen ist, als hätte es laufen müssen. Aber es ging weiter und nun bin ich sehr glücklich, jetzt also schon über 70, bin sehr glücklich, weil ich gemerkt habe, Krankheiten haben eine wichtige Funktion, wenn man sie im Vertrauen, im Glauben und in der Hingabe an den Willen Gottes durchträgt. Und auch psychische Probleme, tiefgehende, schicksalhafte Fragen, die sich lange nicht lösen, wo Kreuz und Leid und Unglück ins Leben kommt, das man nicht bewältigen kann. Da gibt es kein Mittel dagegen. Auch das hat einen Sinn, wenn es in der Einheit, in der Liebe und in der Hingabe an den Willen Gottes durchtragen wird. Denn Gott wird am Schluss die Antwort geben. Und die Antwort ist dann immer sehr erfüllend und glücklich, denn sie reicht für die ganze Ewigkeit.
Herr Wenzel, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Gut, ja, also. Ja.
Frau Dr. Horn, Sie schmunzeln gerade.
Ja, weil ich denke, das Kernstück war in dem Vortrag jetzt gerade von dem Herrn Wenzel die Kapitulationserklärung. Immer wenn er bereit war, die Kapitulationserklärung zu unterschreiben, zu sagen, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, die Ärzte sind am Ende, alles Wissen dieser Welt kann mein Problem nicht lösen, jetzt bist du dran. Also er hat alles in die Waagschale geworfen. Und dann hatte Gott freie Hand zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist oft so, dass wir diese Kapitulationserklärung nicht unterschreiben wollen und ihm nicht ganz vertrauen wollen. Und das hat er sehr schön dargestellt. Vielen Dank, Herr Wenzel, dafür.
Und in Zeiten der Gesundheit, wenn es einem prima geht, dann kommt man gar nicht auf solche Gedanken. Oder wenn man irgendwelche Projekte durchziehen muss, funktionieren muss. Aber wenn Krankheit da ist, dann kommt man an so einen Punkt, wo man auch sagt, hey, ich kapituliere, ich schmeiße den Krempel hin, wie es Herr Wenzel gesagt hat, und das ist eine große Chance. Ich möchte noch recht kurz, wenn es geht, Frau Deiters aus München mit hineinnehmen, weil wir auch schon bald am Ende der Sendezeit sind, aber Sie möchten uns noch auch kurz was erzählen.
Frau Deiters aus München. Ich möchte mich eigentlich bei der Frau Dr. Horn sehr, sehr bedanken. Ich bin so beeindruckt und mir hilft es so weiter in meinem Glauben. Und es ist einfach ein Vorbild für mich, für alles, was sie gesagt hat. Ich bin so glücklich, ich bin eigentlich nur dankbar. Mehr kann ich gar nicht sagen. Danke, ganz Frau Dr. Horn.
Ja, vielen Dank für den Anruf, Frau Deiters. Danke, dass Sie diesen Dank auch nochmal extra ausdrücken. Vielen Dank.
Danke. Auf Wiederhören.
Frau Dr. Horn, vielleicht so abschließend zur Sendung. Ich denke mir jetzt, wenn es jemand zugehört hat und von Krankheit betroffen ist oder jemand kennt, der von Krankheit betroffen ist, da waren ganz wertvolle Gedanken drin. Wenn man auch schon mit dem Glauben etwas anfangen kann. Wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt, ich würde gerne glauben, aber mir fällt schwer und gerade jetzt bin ich auch noch krank, jetzt fällt es mir umso schwerer. Was könnten Sie zu jemandem als Tipp geben?
Also das, was ich für mich, für mein Leben festgestellt habe, ist, dass Rebellion ganz viel Kraft kostet, sinnlose Kraft. Also wenn ich immer sage, ja, warum denn ich? Und ich habe doch gar nichts Böses verbrochen. Und ja, dann frage ich, aber warum du denn nicht? Also Gott lässt es regnen über Gut und Böse. Wir haben keine Garantie auf lebenslange Gesundheit, Reichtum, Glück auf dieser Erde. Das hat Gott uns nie versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er mit uns geht, mit uns durch das Tal. Das ist ja auch dieser wunderbare Psalm 23. Ja, wenn ich auch wandere im finsteren Tal, dann bist du da. Dein Stecken und Stab tröst mich. Das heißt nicht, wir können nie mehr durch ein Tal gehen. Und die Situation annehmen, Ja sagen und darauf vertrauen, dass sein Stecken und Stab da ist, dass er Hilfe gibt, dass er Menschen mir zur Seite stellt, die mir helfen, die mich trösten, aber immer auch an Gesundheit festhalten. Also auch als ich 18 Jahre immer wieder krank war, habe ich gesagt, aber du bist ein Gott, der heilt und der heilen will und zu deiner Zeit wird die Heilung durchgehen und wenn sie nicht durchkommt, dann gib mir die Kraft, es durchzuhalten. Und dann halt auch diese kleinen Aufbrüche zu sehen, diese Oasen in der Wüste und dafür dankbar zu sein. Und ich glaube, ein dankbares Herz zieht Menschen an, zieht auch letztendlich Gott an, weil er fühlt sich geehrt von uns und er hilft gerne. Also das ist ganz tief in mir, er hilft gerne. Und da möchte ich einfach Mut machen, wirklich ja die ganze Hoffnung auf ihn zu werfen und zu sagen, aber du wirst dargestellt als liebevoller Gott und als liebevoller Vater, aber ich kenne dich so nicht. Bitte zeig dich mir. Und wenn diese Krankheit dazu nutzt, dann gib mir geöffnete Ohren, ein geöffnetes Herz. Und ich will dich wirklich erleben. Und ich will nicht nur sagen, ich kenne Leute, die dich erleben, sondern ich will dich selber erleben. Bitte. Und oft hat ein Glaubensweg, auch gerade ein tiefer Glaubensweg, mit so einem Satz angefangen, dass ich gesagt habe, ich will dich kennenlernen.
Einfach dieser persönliche Satz, ich will dich kennenlernen, in den Raum hineingesprochen.
Mhm.
Und das kann funktionieren.
Ja.
Also das möchte ich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne weitergeben. Probieren Sie es aus, wenn Sie in dieser Situation sind. Und wenn jemand, Frau Dr. Horn, in der Situation ist, dass er sagt, ja, Mensch, ich kämpfe da schon lange damit rum und komme irgendwie nicht raus. Sie haben auch den psychischen Bereich angesprochen, oder das hat der Herr Wenzel in seinem kurzen Statement angesprochen, wo es auch, ja, wo man dann nicht rauskommt. Ich glaube, eine Ermutigung, die ich jetzt rausgehört habe in der Sendung, war eben auch, ja, dass man da nicht dran hängen bleiben soll, quasi immer so mit sich kämpfen, dem, sondern auch das loslassen und auch zu sehen, vielleicht hat es auch einen Sinn für andere.
Ja, und das, woran ich noch denken muss, ist, es gibt ja auch diese wunderbare Geschichte in der Bibel, dass die vier Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen. Und mir sagte mal jemand, manchmal ist mein Glaube zu schwach und ich brauche den Glauben der anderen. Oder er drückt es so aus, der Jesus, der in mir lebt, ist nicht stark genug im Moment. Ich komm nicht hin. Und dass man dann halt auch Freunde bittet, sag mal, bete für mich. Oder ich kann im Moment nicht beten. Kannst du das für mich übernehmen? Ich habe da eine Erfahrung gemacht, dass eine Frau hat immer für ihren Mann gebetet, der nicht gläubig war. Und ich hatte ein Kind, das eine ganz schwere Neurodermitis hatte, also selber mein Sohn. Und ich sage, boah, ich habe keinen Glauben mehr, dass Gott hier noch was macht. Der ist schon so lange krank und der kratzt und juckt sich und ich kann es nicht mehr ertragen. Und ich als Hautärztin, ich müsste ihm doch helfen können. Und da hat die gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt so. Den nächsten Monat, ich bete intensiv für dein Kind und du betest intensiv für meinen Mann. Und das war so eine tolle Erfahrung. Einfach, dass ich auch sagen konnte, ich habe keinen Glauben mehr für die Situation, aber ich habe sozusagen meine Last auf jemand anderen gegeben. Und die hat voll in uns dafür gebetet. Es wurde auch besser mit dem Kind. Und ich habe voll in uns für diesen Mann gebetet, dass er Gott erlebt und erfährt. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Vielleicht ist das auch ein Rat, den man geben kann, dass wir auch die Freunde manchmal brauchen, die uns zu Gott bringen. Und das machen sie halt in Fürbitte und Gebet.
Das ist nochmal auch ein schöner, wertvoller Rat, den Sie uns gegeben haben. Sehr viele wertvolle Tipps, Frau Dr. Horn, die Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung auch mit hineingebracht haben. Danke für Ihr persönliches Zeugnis. Danke aber auch für Ihre fachfrauliche Beratung. Jetzt auch im Hinblick auf diese Sendung, auf das Thema Schätze sammeln in Zeiten der Krankheit. Ich denke, wir haben da jetzt einiges gehört und mitgenommen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Ute Horn. Liebe Grüße nach Krefeld, auch an Ihre Familie. Vielen Dank für die Sendung.
Vielen Dank, Herr Klose.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung ist aufgezeichnet worden. Ich glaube, viele von Ihnen haben auch Gespür gehabt, ja, das ist sehr wertvoll, was da gekommen ist. Vielleicht möchte ich das nochmal hören, vielleicht auch an andere weitergeben. Dazu haben Sie die Möglichkeit, indem Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD bestellen. Der CD-Dienst von Radio Horeb ist für Sie da, Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und Mittwochs bis 18 Uhr. Und er hat folgende Telefonnummer, dass Sie dort direkt anrufen können. Das ist die 08323 9675 120. Außerhalb von Deutschland ist die Nummer 0049 8323 9675 120. Sie können die Sendung auch gerne im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte, die Lebenshilfe, Rubrik vom heutigen Datum anklicken und dann die Sendung nachhören. Oder Sie wenden sich an den Hörerservice von Radio Horeb, bekommen dort mehr Informationen. Die Nummer vom Hörerservice ist 08323 9675 110. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Nehmen Sie das gerne wahr. Dies war die Lebenshilfe. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch diese Sendung ein paar Impulse gewonnen haben, wie Sie auch oder vielleicht gerade in Zeiten der Krankheit Schätze für Ihr eigenes Leben oder das Leben von anderen Menschen sammeln können. Ich danke auch nochmal ganz herzlich für die sehr wertvollen Anrufe in der Sendung. Danke fürs Zuhören. Ihr Bodo Kloß, ich darf mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.